sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till. Was geht?
Ja, danke, dass du gefragt hast, was geht. Oh Mann, ey, ich freue mich total aufs Podcasten, aber ehrlich gesagt, ich habe mich hier ins Büro, ich habe gar kein Verb dafür, wie ich hier hingekommen bin. Und das Problem ist so ein bisschen, ich habe in den letzten Wochen doch einiges an Büchern aussortiert, um sie bei Momox zu verkaufen. Mhm. Und das Büro ist komplett, also es sieht aus, als wäre hier eine Kinderbuchhandlung der 90er Jahre explodiert, weil alles, was sich nicht vermomoxen lässt, habe ich dann so achtlos beiseite gepfeffert. Außerdem habe ich nach irgendwelchen, ich hasse dieses schreckliche Wort, Unterlagen gesucht.
Mhm.
Und ich meine keine Inkontinenzunterlagen, sondern schreckliche Unterlagen. Und so sieht dieses Büro aus. Und da mittendrin habe ich mir so einen kleinen Eichhörnchenbau freigebissen, wo ich jetzt leider nicht in dein liebes Gesicht gucken kann, weil die Verbindung zu schlecht ist. Und so geht mir das.
Ja, ja, ja. Und ich kann jetzt auch nicht in dein liebes Gesicht gucken und nicht sehen, wie es bei dir im Büro aussieht. Das ist tragisch, aber
umso besser.
So ist es manchmal. Umso besser. Ja. Hast du so eine Momox-Strategie? Also sozusagen hast du so eine Schmerzgrenze? Also wenn da steht 2 Cent, verkaufst du es trotzdem für 2 Cent oder sagst du nö, dann nicht? Dann stelle ich es lieber auf die Straße.
Also dadurch, dass einfach diese Pakete immer schwerer werden, mache ich es dann nämlich tatsächlich also unter 49 Cent oder so nicht, weil ich dann die Schlepperei doof finde und dann, also ich werde danach zum Beispiel jetzt, wenn wir hier fertig sind in 3-4 Stunden, dann werde ich das alles wieder in eine IKEA-Tasche packen und werde die Treppe hochgehen zu den sehr lieben Nachbarn hier im Haus und werde sie fragen, ob sie ein einen halben Zentner Bücher für 7- bis 11-Jährige möchte. Und sonst verschenke ich dir niemand anders. Das ist unser 70. Podcast heute.
Oh, stimmt, ja. Krass, herzlichen Glückwunsch.
Ich finde das so lustig, weil 70 ist ja, ja, danke dir auch, ist ja genau die Zahl von Podcast-Folgen, die fest und flauschig gelöscht wurden, weil Olli Schulz Witze über Vergewaltigung gemacht hat. Nee, von Joe Rogans Podcast auf Spotify. Und ich finde das so irre, dass man von einem Podcast 70 Folgen löschen kann und trotzdem ist noch eine erkleckliche Anzahl von hunderten anderer Folgen da. Wenn wir irgendwie gecancelt werden und man würde sagen, okay, es ist nicht, ja, was soll's, aber lass uns 70 Folgen löschen, ansonsten aber alles Astabohne, dann wäre der Podcast einfach weg, sage ich dir. Also bitte pass auf.
Ja, ich habe gestern einer deutlich jüngeren Freundin erzählt, dass ich meine allererste so Teenie-Beziehung, dass die nicht über ICQ oder so stattgefunden hat wie bei ihr, sondern übers Fax. Und wir haben uns immer Fax hin und her geschrieben. Das Fax war mein ICQ. Und genau, wir haben uns zwischendurch auch ab und zu mal gesehen und ein bisschen geknutscht, aber ansonsten hat diese junge Liebe wirklich hauptsächlich auf diesen Fax-Thermopapierrollen stattgefunden.
Nein.
Und ich habe die natürlich alle aufbewahrt und es gibt diesen Ordner auch noch, aber in diesem Ordner ist nur noch weißes Papier, weil dieses Thermopapier ja verblasst mit der Zeit. Also man kann leider diese Liebesergüsse zweier verknallter 13-Jähriger, die sich 3 Monate lang innig zugetan waren, nicht mehr lesen. Und so ähnlich ist es dann auch. Es ist irgendwie noch da. In den Herzen wird dieser Podcast immer bleiben, aber er ist dann möglicherweise weg, wenn wir gecancelt werden.
Ich finde das so, das finde ich total toll mit diesen, es hat auch, irgendwie ist es doch, ich meine, warst du traurig, dass du das jetzt nicht mehr lesen kannst? Nicht so richtig.
Nee, ich war heilfroh.
Ich finde es auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Ich finde es auf eine Art natürlich auch sehr poetisch, dass das jetzt einfach nur noch weißes Papier ist. Und es ist viel poetischer als diese Liaison, wie ich sie jetzt mal nenne, überhaupt jemals war. Aber ja.
Die hat ja auch.
Aber ich bin froh, dass ich es nicht nochmal lesen muss.
Ja, ja auch nicht so poetisch angefangen, wenn ihr beide euren jeweiligen Vorzimmern immer die Liebesbriefe diktiert und dann gerufen habt, Fräulein, faxen Sie das bitte umgehend nach Wiesbaden. Also
ja, die lag, es war aber toll, wenn ich nach Hause kam, dann lag halt, habe ich schon mal geguckt und mein Herz hat einen kleinen Hüpfer gemacht, wenn die lange weiße Thermopapierschlange sich vom Schreibtisch meiner Mutter
über den
Arbeitszimmerteppich irgendwie gewälzt hat, weil er geschrieben hatte.
Ich wollte gerade fragen, ob du ein eigenes Faxgerät hattest. Und nee. Ich bin ehrlich gesagt, diese Geschichte wird für mich immer bizarrer, je länger die läuft hier. Das heißt, deine Mutter hatte aber offen Zugriff auf die Liebesbriefe deines Geliebten.
Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Viel schlimmer finde ich, dass seine Familie oder seine Eltern oder seine Mutter, sein Vater das ja auch hatten. Und sein älterer Bruder vor allem auch. Unangenehm.
Oh.
Und, aber da haben wir uns damals, haben wir irgendwie verdrängt. Also wir waren so fasziniert von dieser technischen neuen Möglichkeit, die sich uns eröffnet hat, dass wir diese Datenschutz- und Intimsphäre-Bedenken irgendwie beiseite gewischt haben. Keine Ahnung. Ich meine auch nicht anders, als sich jetzt Sexting über WhatsApp zu betreiben, wo wahrscheinlich auch der Geheimdienst mitliest oder was weiß ich, weißt du?
Sag mal, und war das damals normal, dass Haushalte Faxgeräte hatten?
Also ich glaube,
ich muss ganz naiv fragen, weil also in meiner, ich hatte dann später als freier Journalist auch eins, aber ich bin, glaube ich, bis Mitte der 80er, der 90er Jahre immer in die zur Post gegangen, wo man für eine Mark pro Blatt Manuskripte in die Redaktion der Welt faxen konnte.
Ja, guck mal, Till, ich habe es jetzt lange nicht mehr angesprochen, aber wenn du mir diese Brücke baust, muss ich dich leider darüber in Kenntnis setzen, dass ich damals 13 Jahre alt war und das war Mitte der 90er Jahre.
Da war das so, da hatte man tatsächlich ein Faxgerät. Okay, alles klar. Krass.
Ey. Meine Mutter hatte eins, weil sie tatsächlich eins für ihren Job brauchte, den sie von zu Hause aus getätigt hat, ja. Also wir hatten eins. Aber es war Cyberspace, es war die Zukunft, es war absolut, es war wahrscheinlich auch unter technikaffinen Menschen absolut Avantgarde, ein Faxgerät zu besitzen.
Total, total. Ich habe bei meinem Praktikum bei Brigitte 1989, da habe ich für das sogenannte Infomagazin, was damals vom Ressort Text 2 betreut wurde, von der Kollegin Petra Mikutta, da habe ich, so durfte ich so kleine Meldungen verfassen, auch so über technische Neuerungen auf der Jobseite, habe ich einen kleinen Text schreiben dürfen darüber, dass sich jetzt immer mehr Faxgeräte in den Büros verbreiten und was sich damit für Möglichkeiten eröffnen. Und ich bitte dich, mal kurz zu überlegen, was da für ein ungefähr für ein 4-5-Wort-Titel über dieser kleinen zweispaltigen Meldung stand. Ich glaube, du kommst drauf, ey.
Mit Fax geht's fixer oder irgendwie sowas? Oder
oh, wow.
Keine
oh,
Faxen machen wow. Oder irgendwie sowas?
Genau. Jetzt kommen wir jetzt auch schon wieder. Ja, da stand tatsächlich drüber, mal richtig Faxen machen.
Ich bin gespannt, sorry, das muss ich noch anfügen, weil hier kein schaler Gag liegen bleiben darf. Ich bin gespannt, ob das Faxgerät nochmal eine Renaissance bekommt, so retromäßig, so wie die Leute jetzt auch wieder Gameboy spielen und so, weißt du?
Ja,
ob und nicht und diese Kommunikationsfahnen nicht doch am Ende nochmal ein großes Comeback feiert.
Ja, eine Refaxance. Du hast mich neulich darauf hingewiesen, kurz nachdem Svenja Rainer uns auf Twitter getaggt hat, beide, dass es tatsächlich ein sehr gutes Thema wäre, zurückgehend auf Svenja hat geantwortet auf einen Tweet von Sonja Lewandowski, die schrieb, sehe ich richtig, dass alle Frauen in der Gegenwartsliteratur in Anführungszeichen schlank sind? Aktuell in Blaue Frau auf Seite 30, da streicht sich die Hauptfigur über den flachen Bauch. Und darauf haben dann ein paar Kolleginnen geantwortet, unter anderem Svenja Rainer, die schrieb, ich wollte ja immer mal Alina und Till fragen, ob sie über Schreiben und Körper reden können. Das wäre eine tolle Ausgangsfrage. Und wir waren beide total begeistert, weil wir das Thema Körper wirklich super finden.
Ja, und wie schön, wenn uns so ein Thema geschenkt wird und wir uns gar nicht selber was ausdenken müssen.
Und vor allem, wenn wir halt wirklich darauf hingewiesen werden. Es ist total interessant, finde ich, weil wir natürlich schon in der Vergangenheit, das ist, finde ich, super interessant, dass wir dieses Thema Körper immer wieder so umkreist haben. Also letztendlich so ein bisschen, ja, also spiegelt es sich ja schon fast in dem Titel des Podcasts Sexy und Bodenständig. Also so diese Außen- und auch optische Wahrnehmung von Figuren hat damit natürlich was zu tun. Mhm. Aber dass wir mal so richtig konkret darüber gesprochen haben, es ist halt ein super großes und super, super interessantes Thema, muss man echt sagen, ja. Wie schön.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und es ist ein Thema, das mich oft ziemlich aufregt. Und zwar gar nicht, weil ich selber das Gefühl habe, dass die Frauen in Gegenwartsromanen alle schlank sind. Sind sie nicht alle, viele sind auch dick. Aber was mich aufregt und oft ärgert, ist, dass so körperliche Merkmale immer Figurenmotivation und auch zum Teil Charaktereigenschaften quasi mit abbilden sollen. Und sowas regt mich wahnsinnig auf.
Im Grunde wie in der Kinder- und Jugendbuchliteratur der 50er Jahre, um nicht von den 30er und 40er Jahren zu reden. Also dieses genau, bestimmte äußere Merkmale sind mit bestimmten Charaktereigenschaften verknüpft, um es sich damit einfacher zu machen. Ich traue mich nicht zu fragen, ob du Beispiele hast.
Ja.
Aber ich weiß ja.
Ich wollte meinen Pulver noch nicht gleich verschieben. Aber es gibt ein Buch, das mich in vielerlei Hinsicht geärgert hat. Aber das war eben ein Punkt, der mich geärgert hat. Und das war Stella von Tarkes Würger, wo diese Körperlichkeit an zwei Figuren so durchexerziert wird. Und das hat mich wirklich wahnsinnig aufgeregt. Und ich habe tatsächlich mit meiner Handykamera Fotos gemacht vom E-Book. Also ich habe meinen eigenen Bildschirm abfotografiert, wie so ein Technikprofi, der ich bin, um dir jetzt daraus vorzulesen, zwei Stellen. Und zwar das eine, also der junge Held der Geschichte, der Erzähler der Geschichte, ein junger Schweizer, kommt aus reichem Hause und da gibt es eine Köchin. Und von dieser Köchin lässt sich der Knabe also sehr gern umarmen, die ist sehr dick und man weiß ja, dicke Frauen umarmen gut und dieses Mütterliche, das sie ganz automatisch an sich haben, da fühlt sich der Knabe wohl.
Ja.
Und er wartet schon immer drauf, dass sie also kommt und ihn an ihren großen Busen drückt. Und dann schreibt er, die Köchin war die dickste Frau, die ich kannte. Täglich buk sie Kuchen mit Heubeeren im Sommer, mit Äpfeln im Herbst, mit Mandeln im Winter. Sie sagte, ihr Kuchen sei zu kostbar für das Personal und weil deshalb immer zu viel Kuchen da war, saß sie abends vor dem Ofen, legte sich Patiencen und aß. Einmal, als sie mir Kompressen wickelte, setzte sie sich danach auf einen Mehlkocker zu mir, gab mir einen Teller mit zwei Stück Honigkuchen, die sie mit Butter bestrich und sah mich an. Die Leute im Haus erzählen, dass du immer ehrlich bist, sagte die Köchin. Ich schwieg. Stimmt's? Schon, sagte ich. Dann sag bitte das Ehrliche über mich. Die Köchin legte mir eine Hand auf den Kopf. Sagst du mir bitte, ob ich dick bin? Vor Aufregung gabelte ich nach einem zu großen Stück Kuchen und schob es mir in den Mund. Ich verschluckte mich und als mir die Köchin ein Glas Milch reichte, hustete ich und die Milch lief mir aus der Nase. Ich weiß schon, dass ich ein wenig mollig bin, aber ich meine, bin ich dick? Ich nickte, so unauffällig ich konnte. Es tat ihr weh, ich sah es und wollte das nicht. Glaubst du, ich finde vielleicht deswegen keinen neuen Mann? Fragte sie. Ich schaute auf den Fußboden. Ich war 16 Jahre alt und verstand wenig von Männern und Frauen und warum sie sich mochten. Ich zuckte die Schultern. Die Köchin packte mich mit ihrer weichen Hand. Bitte sag die Ehrlichkeit, Friedrich. Ja, sagte ich. Du glaubst, ich bin allein, weil ich so gern esse? Du bist nicht allein. Aber ich bin dick? Ja. Sie atmete aus. Danke, sagte sie. Aber es tut weh, sagte ich. Der Ofen war warm, wir hörten Holz in der Glut knistern. Das Schweigen ist schlimmer. Wir saßen noch ein wenig auf den Melkhockern und schauten in die Flamme im Backofen, in dem für den nächsten Tag ein Napfkuchen bug, der langsam braun wurde, bis die Kruste zu rauchen begann. Ich nahm den Ofenschieber von der Wand und hob den Kuchen auf die Arbeitsfläche. Danke, mein Goldjunge, wäre fast schief gegangen. Danke, sagte die Köchin. Sie umarmte mich. Ich tat so, als würde ich ihre Tränen nicht sehen. Also die dicke, einsame Frau isst, weil sie einsam ist und weil sie so viel isst, bleibt sie einsam. Das ist natürlich vollkommen klar. Und ganz wichtig ist, dass die dicke Frau gar nicht so richtig weiß, ob sie eigentlich wirklich dick ist. Sie braucht einen jungen Mann, der ihr sagt, ja, es stimmt, du bist dick. Und dafür bedankt sie sich, weil das ist auch das, was dicke Leute brauchen. Andere Menschen, die ihnen spiegeln, dass sie fett sind. So, das ist die eine, das ist also die eine Figur, diese Köchin. Und dann geht es um die Hauptfigur Stella, also die junge Frau, die der Protagonist in Berlin trifft und die seine Geliebte wird. Und er trifft sie in einem, sie ist Aktmodell und er zeichnet sie. Und kannst du noch? Hältst du noch aus?
Nee, ne? Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Ja. Bin nur noch eine leere Hülle, ey.
Also sie liegt sozusagen irgendwo natürlich im Scheunenviertel, klar, auf in irgendeiner Kaschemme, nackt auf einem Pelzmantel und lässt sich also zeichnen. Und er schreibt, sie war ein wenig runder als das Schönheitsideal, vor allem an den Knien. Ich dachte an ein Gemälde von Peter Paul Rubens, an die nackte Frau darauf. Ich hatte es als Junge mit Mutter im Louvre gesehen, den Titel hatte ich vergessen. Einmal lächelte die Frau auf dem Pelz für einen Moment, ich konnte die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen erkennen. Aber ihr Gesicht würde lächelnd auf einem Bild nicht richtig aussehen. Dieses Gesicht würde am schönsten sein, wenn die Frau weinte. Und dann an anderer Stelle geht es darum, dass Stella die ganze Zeit isst. Niemand konnte so essen wie Stella, aber sie nahm davon nicht zu, weil wenn Stella isst, dann ist es quasi Ausdruck ihres unfassbaren Lebenshungers.
Ja,
also
ja.
Sie muss eigentlich die ganze Zeit essen, aber es
setzt ja nicht an. Ja.
Lebenshunger setzt nicht an und es ist super sexy. Es ist einfach wahnsinnig sexy. Also die haben immer Sex und dann wird gefressen. Aber eben nicht auf diese traurige Köchinart, um die Einsamkeit zu vertreiben, sondern weil es einfach, ja, weil das einfach das nackte, pure, geile Leben ist. Ja. Jetzt habe ich meinen Pulver schon verschossen, ja. Aber das fand ich richtig, richtig, richtig schlimm.
Ich richtig bin dir dankbar für diese Beispiele aus zwei Gründen. Also zum einen, weil ich mich jetzt endlich wieder selbst spüre. Und zum anderen, weil das, ja, ich finde es auf vielen Ebenen total interessant. Also das wirkt ja alles so wie einigermaßen aufwendig, sorgfältig beschrieben. Also es ist eigentlich so, wie in der Schreibschule einem das beigebracht wird, mit allen Sinnen beschrieben. Also man riecht den, man riecht den Kuchen und es wird so eine Atmosphäre aufgebaut, es ist sehr visuell, es gibt verschiedene Materialien, es wird alles sehr stofflich beschrieben und also scheinbar wird hier ja was richtig gemacht und diese Klischees werden auch irgendwie verbrämt, nämlich zum Beispiel wird halt so diese, ja, scheinbar wird diese Dickheit dadurch zu was Unklischeehaften, als es sozusagen so ein Beweis für die Ehrlichkeit und für die seelische Tiefe, aber auch Einfachheit der Köchin und für die Seele der Hauptfigur ist, die Tiefe der Hauptfigur ist, aber trotzdem funktioniert es halt alles nicht und man sieht halt daran, also wie du immer, finde ich, wenn man über Körper halt schreibt, der Körper ist halt immer ein politischer Ort und was er hier macht, ist halt so hundertprozentig so ein total, also dieses Machtgefälle zwischen dem Beschreibenden und dem Beschreibenden, Betrachtenden und buchstäblich dem Gegenstand. Also diese beiden Frauen werden ja hier total, sind ja keine Subjekte in dieser Wahrnehmung des Erzählers. Also dieses Machtgefälle ist so krass und das ist halt das, was so schwer beim Schreiben zu vermeiden ist, finde ich, weißt du? Ja. Also
ja, ich glaube, man könnte schon damit anfangen, sich zu überlegen, wie oft man diese Zuschreibungen bei Frauen macht und wie oft man sie bei Männern macht. Also in welcher Art und Weise Männerkörper beschrieben werden. Das passiert sicherlich auch hier und da klischeehaft und vielleicht auch nicht immer fair. Und wahrscheinlich werden auch männlichen Körpern bestimmte Eigenschaften, sozusagen symbolisieren bestimmte Eigenschaften. Aber es kommt mir eben so vor, als wäre der Blick auf den Männerkörper einfach viel weniger objektifizierend, auch in der Literatur, als auf den Frauenkörper. Vielleicht täusche ich mich auch, aber mir fallen nicht so viele Beispiele ein, wo ich dachte, boah, Alter, das ist echt ganz schön. Das ist irgendwie ganz schön daneben.
Ja, und vor allem, wenn es halt so, also wenn es so der Erhöhung der Hauptfigur dient, weil letztendlich, also zum Beispiel in der Szene mit der Köchin ist es ja ganz klar so, dass der Erzähler, also einmal wird er halt in seiner Ehrlichkeit was ja ein wichtiger Charakterzug in Anführungszeichen für diesen weiteren Verlauf des Buches für ihn ist und auch, glaube ich, ein wichtiger Konfliktgeber sein soll. Er wird erhöht und gleichzeitig ja durch diese Ehrlichkeit und dann auch dadurch, dass das ja für ihn sozusagen, also er lässt sich nicht davon abschrecken, wie dick die Köchin ist, er findet das sogar gut, also oh wow, es ist so richtig so, also so ganz bitter, und beim zweiten ist es ja auch so ein bisschen so, also er, der Erzähler, durch seinen Blick ist sozusagen so dieser, der wahre Kenner, Genießer, Menschen, Frauenfreund, der sich halt auch nicht davon abschrecken lässt, dass sie halt entgegen der Zeitmode eher ein bisschen dicke Knie hat.
Ein bisschen.
Und ich glaube also.
Das Knie, die Problemzone, Zone Nummer 1 der Frau in den 30er Jahren, ja.
Ich habe, es hat natürlich in dem Fall auch was. Wir sind jetzt wieder in den anderen Problemen, die das Buch hat, einfach über die wir vor 2-3 Jahren schon gesprochen haben, einfach die in der Perspektive begründet sind und in der Instrumentalisierung dieser authentischen Geschichte eines jüdischen Holocaust-Opfers. Aber natürlich hat es auch sowas Abgeschmacktes, dann so vor dem Hintergrund von Verfolgung und Krieg, so Hunger und also wenn Menschen buchstäblich verhungert sind, während andere dafür gefeiert werden, wie sie essen können, ohne zuzunehmen, der Körper ist ein Schlachtfeld.
Schlachtfeld.
Wo man nicht, also man kommt da als schreibende Person nicht drumrum, was zu sagen, was weit über das hinausgeht, was man da beschreibt. Ich finde, dass das manchmal auch gelingen kann. Also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, das war tatsächlich was mich sehr beeindruckt hat, als ich vielleicht so in dem Alter war, von dem Typen, der da mit der Köchin redet, wie ein Sechsjähriger mit einer Kindergärtnerin. Also als ich so 16 war, haben wir in der Schule Der Untertan von Heinrich Mann gelesen, und in dem Buch ist es zum Beispiel ja sehr wichtig am Anfang, dass
war ein weiches Kind.
Ganz genau. Das weiche Kind, und später, das fand ich wahnsinnig beeindruckend, ist von seinem, als er schon erwachsen ist, ist von seinem blonden Bauch die Rede. Und natürlich hat dieses Weiche und dieses Helle und dieses, das hat natürlich da eine ganz andere Berechtigung, weil es mit dem Charakter dieser Figur nur insofern zu tun hat, als halt völlig klar ist, das ist ein Kind, was ein weiches Kind sein kann zu einer Zeit, wo halt ganz viele andere Kinder in Manufakturen, in Fabriken schuften, hart sind, weil sie nicht genug zu essen haben, und genauso, weil er halt so zur ersten großen Generation dieser Beamtenfunktionäre und so weiter gehört, kann er halt auch einen blonden Bauch vor sich her schieben, weil er im Büro sitzen und nichts, nie irgendwas tun muss, außer einmal dem Kaiser auf dem Pferd irgendwie hinterher zu rennen. Also das sind dann so Sachen, wo ich finde, dass umgekehrt halt der Körper nicht beschrieben wird, um was über die Figur zu sagen, sondern man das, was über den Körper gesagt wird, macht sehr viel mehr Sinn, weil man halt so viel über die Figur und über die Zeitumstände und auch diese Besonderheit dieses Körpers in der Zeit dann begreift und versteht.
Das auch, und es ist auch gar kein ästhetisches Werturteil damit
gemeint. Das stimmt, du hast total recht. Ja, du hast total recht. Dieses Thema der Ästhetik ist so. Das ist halt so interessant, also dieses sich Abarbeiten an oder so das Reproduzieren von Körperidealen, was ja hier in diesem, Also er tut, und darum bin ich dir echt dankbar für diese Szene, also in dieser ersten Stella-Szene mit der Köchin tut der Erzähler ja so, als würde er, als wäre er durch diese Ehrlichkeit, als würde er, es wird immer infamer, je länger ich drüber nachdenke, als würde er über den ästhetischen Urteilen schweben sozusagen. Und in Wahrheit ist es eine einzige Passage, die man hätte zusammenstreichen können mit den Sätzen, die Köchin war ganz schön fett, aber irgendwie irre gemütlich und ich scheute mich nicht, ihr dies auch zu sagen. Also,
genau, natürlich. Warum nicht? Weil ich keinen Sex mit ihr haben wollte.
Ja.
Es war mir gerade eh wurscht.
Ganz genau, ja. Und das ist, also du kommst um diese ästhetischen Urteile nicht rum, die ja auch so Urteile sind in so einer sexuellen Ökonomie, genau. Also es wird halt immer so der sexuelle Wert von so Personen in der Erzählung dadurch ja auch festgestellt und mit so einem schrecklichen, zwinkernden Einverständnis ja irgendwie auch für die LeserInnen. Also die Köchin ist halt kein Gegenstand seines sexuellen Interesses. Darüber sind wir uns alle einig. Sie ist nur Gegenstand seines Interesses, weil sie lecker was backt und weil er an ihr seine überlegene Ehrlichkeit beweisen kann.
Genau, und sich ab und zu ein bisschen durchknuddeln lassen kann. Oh. Aber eben, ja. Und wer mag das nicht als 16-Jähriger? Richtig ordentlich durchgeknuddelt werden. Herrlich. Ja, wie, also bist du dir darüber beim Schreiben bewusst, sind das Sachen, über die du selber stolperst? Weil, also ich habe jetzt hier quasi den Kollegen Tageswürger gebasht, aber ich habe natürlich, ich bin selber auch in solche Fallen getappt und ich habe das selber auch gemacht und ich hadere damit auch im Nachhinein ein bisschen und überlege, wie ich es hätte besser machen können, bin aber gar nicht so sicher, ob mir was eingefallen wäre. Also ja, aber erzähl du mal erst.
Ja, also ich, genau, ich finde es auch, ich mache mir darüber wahnsinnig, ich habe gleich so Herr Lehrer, ich weiß was mäßig, ganz auf alle Fälle oder irgendwie sowas gesagt. Ich mache mir darüber schon viele Gedanken, aber auch viele Sorgen und nicht alles davon ist produktiv und gute Lösungen und so finde ich irgendwie auch nicht immer. Ich finde es halt wirklich sehr, es muss, finde ich, sehr klar sein, dass man, wenn man über den Körper einer Figur schreibt, also ich finde, man muss sehr genau kontrollieren können, was man dann dadurch über die Person, die diesen Körper wahrnimmt, auch gleichzeitig aussagt. Ich würde halt behaupten, dass Tageswürger in diesen Köchinnen-Szenen über den Erzähler nicht das aussagt, was er über ihn auszusagen glaubt, sondern ich habe das Gefühl, dass, weil er sich dieser politischen, des Körpers als politischem Ort vielleicht auch nicht bewusst ist, dass ihm der Diskurs da komplett außer Kontrolle gerät. Und ich habe schon zum Beispiel jetzt bei Treue Seelen ist es natürlich so, dass Marion den Körper von Achim wahrnimmt und Achim nimmt den Körper von Marion wahr, aber genau, also für mich ist eigentlich jedes jeweils wichtiger, was die Wahrnehmung über die wahrnehmende Person aussagt und gar nicht so sehr, dass man als Leser in den Szenen was über die andere Person erfahren soll. Darum habe ich aber auch wenig über die Form und Größe von Brüsten oder Penissen oder so geschrieben, sondern eher so versucht, Körperwahrnehmung, die man halt auch hat.
Ja.
Ja, aber das gelingt natürlich, also das ist wirklich, ob das gelingt, man weiß es, also man weiß es, selbst wenn man sich dessen bewusst zu sein glaubt und wenn man versucht, es richtig zu machen, weiß auch nicht, ob es mir gelingt. Adam Danowski und seine Frau Leslie zum Beispiel in den Danowski-Krimis sind von Anfang an beide als kleine Menschen beschrieben, also als nicht auffällig große Menschen, sondern eher so, also Adam Danowski ist ein zierlicher Mann, der sich dessen irgendwie auch bewusst ist und es wird schon am ersten oder zweiten Kapitel vom ersten Band thematisiert, dass seine Frau ihn umarmt und dass er auch nicht viel größer ist als sie, also dass sie wirklich beide so, und da muss ich schon auch sagen, also ich wollte halt gerade nicht irgendwie so ein macho-artigen, bullenartigen Kommissar haben und ich bin da auch so ein bisschen so ein Shortcut gegangen, indem ich halt irgendwie ihn als zierlich beschrieben und damit letztendlich irgendwie zerbrechlich gemeint habe.
Mhm.
Total schwierig.
Ja. Ja, ich habe bei Junge Frau habe ich mit zwei, also bei zwei Stellen bin ich mir nicht so sicher, ob mir das geglückt ist. Also zum Beispiel die Senta beschreibe ich am Anfang als sehr groß, so das lange Elend.
Okay.
Und eine, die sich halt immer versucht, eigentlich ein bisschen kleiner zu machen und die sich nicht gerade hält, weil sie eigentlich größer immer, also das so aufwächst mit diesem Gefühl, eigentlich immer die Größte zu sein. Und das ist halt ein Gefühl, an das ich total gut anknüpfen konnte. Ah, Till.
Entschuldige, ich habe
mir... gießt sich
es
Tee
Es geht um
ein.
Körper, es geht um Körper. Das hat sich wie Tee eingießen angehört, dann bin ich beruhigt.
Ja. Oder ja, wer weiß. Genau, weil das ein Gefühl ist, an das ich total gut anknüpfen konnte, weil ich nämlich auch immer so mit die Größte war und auch immer, meine Mutter auch immer gesagt hat, jetzt halt okay. Ich mal gerade, weil ich auch immer die Schultern eingezogen habe und mich eigentlich kleiner machen wollte, um nicht so aufzufallen. So. Und es gibt eine Figur in dem Buch, die ich als besonders klein beschreibe, weil ich die so ein bisschen quirky machen wollte und so ein bisschen speziell und besonders. Und im Nachhinein denke ich, ob nun ausgerechnet ihre Körpergröße der richtige Weg war, das zu erreichen, war vielleicht auch ein kleines bisschen billig. Also wäre diese Figur nicht genauso ungewöhnlich gewesen, wenn ich überhaupt nicht einen Satz darauf verwendet hätte, zu sagen, dass die besonders klein ist und dass die, wenn die sich auf ihren Sessel setzt, mit ihren Füßen nicht am Boden ankommt.
Ja.
Also möglicherweise hätte ich mir das klemmen können. Ich habe da sozusagen was verstärkt, was vielleicht sich sowieso eingestellt hätte als Vorstellung von dieser Figur. Aber vielleicht hätte es gar nicht gebraucht, vielleicht hätte ich mir das genauso gut sparen können. Und ansonsten habe ich mich eigentlich bemüht, die Körper der Figuren überhaupt nicht zu beschreiben oder zu definieren, ob die jetzt schlank sind oder nicht.
Also ich glaube auch tatsächlich, dass es am, ich kann mich, es ist interessant, dass du das mit der Senta gesagt hast, weil ich kann mich daran gar nicht erinnern und ich habe, finde ich, eine gute Erinnerung an diese Figur, aber ich finde es eigentlich auch immer am besten, wenn man sich an Figuren erinnert und auch gerne erinnert und sich aber gar nicht daran, gar keine bestimmte Vorstellung davon hat, was die eigentlich für ein ja, also was sie sozusagen für eine Gestalt oder so haben. Ich war zum Beispiel bei Danowski, ist ja ein Band, Danowski Blutapfel ist verfilmt worden und da haben dann tatsächlich auch Leute gesagt, oh, die hatte ich mir ganz anders vorgestellt, aber die sind ja auch ganz anders beschrieben. Also zum Beispiel, also offensichtlich hauptsächlich Milan Peschel, der halt durchaus, also der ist nicht stämmig, aber er ist auch nicht klein. Und seine Frau Leslie wird von der Schweizer Schauspielerin Bettina Stucki gespielt, die definitiv keine kleine und keine zierliche Frau ist, sondern eine große, kräftige Frau, die auch durchaus noch mal mehr so wirkt wie neben Milan Peschel, ohne dass das aber irgendwie da thematisiert oder für irgendeinen Effekt benutzt wird. Und trotzdem, da war ich dann total happy darüber, weil ich dachte, ah, da ging es jemandem ganz genauso. Da hat die Drehbuchautorin und dann später auch die Casterin, die haben das gelesen und haben aber sich das Bild der Figuren in ihrem Kopf nach deren Handlung und danach, wie sie sprechen und nach ihrem Verhältnis gemacht und haben dann nicht nach Körper oder so besetzt, sondern nach Vibe sozusagen. Und der Vibe zum Beispiel zwischen Milan Peschel und Bettina Stucki war total so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe zwischen den Figuren. Und wo ich dann auch so gedacht habe, ja, der Körperbau, also buchstäblich und das Aussehen spielen einfach nicht so eine große Rolle. Und trotzdem ist es natürlich, ja, also ich muss schon sagen, dass ich es beim Schreiben natürlich trotzdem auch schwierig finde, wenn wir reden jetzt so über ästhetische Themen im Grunde genommen und über die politischen Implikationen davon und über die handwerklichen, aber ja, ich weiß nicht, wir beide können natürlich als able-bodied AutorInnen und so weiter auch nicht verleugnen, dass also der Körper natürlich auch ein ganz, ich meine, es hat natürlich auch politische Implikationen, wenn du über Krankheit, über Schmerz, im Kriminalroman zum Beispiel, über Verletzung, über buchstäbliche, psychologische, körperliche Traumata und so weiter. Also das ist ja, ich finde es echt hoch, Es ist total faszinierend, wie sorglos man zum Beispiel im Krimi mit dem Körper umgeht. Und ansonsten ja auch, ich meine, wenn irgendeine Figur, wenn du irgendein Drama brauchst oder so, ich meine jetzt nicht unbedingt dich persönlich, aber ja, dann wird die halt krank und dann stirbt die halt. Oder
ja, aber dann es hat die ist halt Kriegsverletzung. Auch die, der eint, ja.
Und ich meine schon auch, dass halt dieses diese Hauptfigur bei Stella, der hat ja da irgendwie was mit dem Ochsenziemer abbekommen am Anfang. Also das ist auch immer so, das ist so, das sind eigentlich, sind das total riesige literarische oder unterhaltungsliterarische Themen. Verletzung, körperliche Besonderheiten, Einschränkungen, wie andere das
die
sehen.
Die äußere Narbe als Sinnbild für die innere Verletzungen und so, ja.
Und wir benutzen das irgendwie so als so, da schmeiße ich hier noch ein bisschen, der hinkt.
Ja, es ist ja, es macht es halt einfach, ne? Es ist halt eine ziemlich einfache Abkürzung. Aber ich glaube, es ist besser, man hütet sich davor, vor dieser Abkürzung, wenn es irgendwie geht. Aber es gibt ja, mir fallen jetzt zum Beispiel auch keine Beispiele ein, wo zum Beispiel ein Protagonist eine körperliche Behinderung hat, ohne dass das in irgendeiner Form mit der Geschichte, also, und die einfach da ist, ohne dass es in irgendeiner Form mit der Geschichte zu tun hat, mit dem Plot oder mit seinem Charakter oder wie auch immer. Mhm. Oder fällt dir was ein?
Also, dass die, Also nee, tatsächlich nicht. Also und ich muss auch sagen, ich habe mich da selber auch, das habe ich viele Sachen gemacht oder einige Sachen gemacht, die ich inzwischen nicht mehr machen würde. Und ich erinnere mich, also ich war in den Anfang der 80er Jahre, kurz vor der Erfindung des Faxgerätes, war ich ein großer Fan, das lief nämlich dann ab und zu im ZDF, heute finde ich das echt, ich verstehe es nicht mehr so ganz, was ich da so toll fand, es war diese österreichische Fernsehserie Kottan ermittelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die...
Nee, kenne ich gar nicht.
Ja, okay, das war irgendwie wirklich, die gab es wirklich seit Mitte, Ende der 70er Jahre und Kottan wurde, ist auch scheißegal, von dem der gespielt wurde, aber es gab auf alle Fälle gab es eine wichtige Nebenfigur, einen Kollegen oder so von ihm, ich weiß jetzt leider gerade nicht, welcher Schauspieler das war, das würde ich dann nachreichen, der Schauspieler hat nur ein Bein und nur ein Bein, ist einbeinig und die Figur dementsprechend offensichtlich auch und hat ein hoch trägt keine Prothese, sondern hat das Hosenbein hochgesteckt und bewegt sich auf Krücken durch dieses durch das Dezernat und gibt Anweisungen, führt Dialoge und ist eine positiv bis neutrale, alle Figuren sind irgendwie lustig. Aber das muss ich sagen, das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass gerade zu einer Zeit, ich glaube, das war auch wirklich tatsächlich mit Absicht, wo wirklich, also wo die Hälfte der Comedy daraus bestand, dass irgendjemand eine lange Nase hatte oder gehumpelt hat oder Dieter Hallervorden.
Geschielt hat.
Geschielt hat. Helga Feddersen, die Arme hat geschielt und Dieter Hallervorden hat sich eine Brille mit Cola-Böden-Gläsern aufgesetzt und eine Perücke und das war dann Comedy. Und da war es halt so, der Typ hat alle möglichen Sachen gemacht, die auch irgendwie lustig oder sarkastisch und was weiß ich waren, aber was halt nicht thematisiert wurde und was auch mit der Handlung nichts zu tun hatte, war halt seine Behinderung.
Ja.
Und das ist so lange her, das ist mir trotzdem so deutlich in Erinnerung geblieben, woran ich merke, deine These stützend, wie selten das ist.
Ja, und das ist natürlich super, weil sonst würde man denken, okay, der Mann hat ein abes Bein, das soll uns Zuschauer oder Leser, wie auch immer, sagen, er hat viel gesehen, er hat viel erlebt, er hat gelitten. Ohne das nochmal erklären zu müssen. Das ist ein bisschen einfach.
Und sorry, ich muss gerade lachen, weil diese Serie war schon wahnsinnig lustig. Es gab nämlich eine Figur, die wirklich viel gesehen und viel gelitten hat. Es gab in den 70er Jahren in der Fernseh- und auch in der Buchunterhaltung, auch in der Kinderbuchunterhaltung und auch in unserer so folkloristischen Wahrnehmung die Figur des so lustigen Penners, wie man es damals genannt hat. Und man nannte das klar. Also in Berlin zum Beispiel auch Stadtstreicher, weil man hatte halt so den Landstreicher und es gab also so ein
Harry Rowold in der Lindenstraße quasi.
Ganz genau, vielen Dank. Und der Prototyp und eigentlich auch schon die Parodie dieses Klischees war also ein Unbehaupteter, ein Obdachloser, der zu Beginn jeder dieser Kottan-Folgen, die halt auch mal damit wie im Tatort dann damit anfing, dass halt eine Leiche auftauchte und jedes Mal hat halt dieser Obdachlose die Leiche gefunden und war immer schon so total so, oh nee, ey, er ist nicht schon wieder jetzt wirklich langsam und dann geht er halt irgendwo ganz woanders hin und kriegt irgendwie einen Urlaub bezahlt oder so und findet dann da die Leiche. Also, sorry, das hat jetzt wirklich mit gar nichts was zu tun, aber ich musste, weil du gerade darüber gesprochen hast, dass diese Figur, genau, nicht der mit dem,
mit dem Appenbein hat viel gelitten, genau, aber der arme Obdachlose,
genau, ja. Ganz genau, ja. Es gibt tatsächlich von Elmore Leonard, der so hier zum Beispiel, der hat irgendwie wahnsinnig viele Kriminalromane, die dann mit George Clooney und Jennifer Lopez verfilmt worden sind, geschrieben, die alle so in Florida und in den Südstaaten spielen und der so verehrt ist wegen seiner tollen Schreibregeln, die aber wirklich zum Teil echt interessant sind. Und eine zum Beispiel ist, dass man einfach Figuren nicht beschreiben soll und dass es schon irgendwie, dass es eigentlich auch irgendwie unwichtig ist, wie die aussehen. Es sei denn, es hat halt wirklich irgendwelche, es gibt einen politischen Kontext, zum Beispiel, dass jemand rassifiziert ist, keine Ahnung. Aber klar, letztendlich, ob Leute, wie Leute aussehen, je weniger beschreiben, desto besser.
Ich glaube auch, weil sich Leute sowieso von dem, wie die Figuren sind, was sie sagen, was sie erleben, formt sich sowieso ein eigenes Bild beim Leser, egal was man dann irgendwann mal hingeschrieben hat, ob der klein oder groß ist. Also zum Beispiel, ich hab mir Adam Danowski immer komplett anders vorgestellt, als du ihn beschrieben hast.
Total,
und das kannst du halt leider gar nicht ändern.
Absolut. Und man sollte darauf vielleicht keinen großen Wert legen. Ich glaube, dass aber gerade sowas wie, sie ist so klein und reicht mit den Füßen gar nicht auf den Boden, das ist schon, das sind so Shortcuts, die man dann wählt. Aber ich glaube, es ist manchmal auch echt so ein bisschen so Wasser treten, dass man dann halt einfach irgendwie irgendwas hinschreibt. Und ich fand es total interessant, weil in diesem Twitter-Austausch vor einigen Wochen, jetzt zitiere ich aus dem Gedächtnis, Sonja Lewandowski hatte ja am Anfang diese Sache mit dem flachen Bauch zitiert und hat dann in einem späteren Tweet geschrieben, dem Sinn nach, dass es halt auch so unpräzise ist, weil was ist ein flacher Bauch? Ein flacher Bauch ist wahrscheinlich unter Umständen ein sehr trainierter Bauch, also vielleicht ein sehr muskulöser Bauch, ein sehr harter Bauch, dann steht da eine Geschichte dahinter von, ich extrapoliere jetzt und es geht weiter, von Training, von Leistungssport, keine Ahnung. Also das ist so, nicht nur sind es so Shortcuts zur Charakterbildung der Figuren und zum Zeitvertreib beim Schreiben, sondern es ist auch oft so, also wir sind dann oft auch schon ganz schön faul, weil so richtig guckt man dann, wenn wirklich ein Körper eine Besonderheit hat, dann müsste man halt auch genauer hingucken und sagen, warum ist das eigentlich so und was versteckt sich dahinter für eine Geschichte und das eben nicht mit Psychologie machen, sondern mit Überlegung und
Ich könnte mir auch gerade bei dieser flachen Bauchstelle auch vorstellen, dass es sozusagen ohne einen Hintergedanken einfach so hingeschrieben worden ist, dass es eins der Adjektive ist, die man vielleicht hinterher einfach hätte rausstreichen können, weil kein Mensch sie braucht, aber dass die sich beim Schreiben so aufgedrängt hat, wie sich halt manchmal Adjektive so aufdrängen erstmal und dann schreibt man sie erstmal hin und dann streicht man sie besser hinterher wieder weg, aber manchmal bleiben halt welche stehen. Also ich weiß gar nicht sozusagen, wie bewusst das da gesetzt ist, aber ich habe auch das Buch nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie wichtig die Tatsache, dass sie einen flachen Bauch hat, für die Figur selber ist.
Ja, also das, da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Ja, aber gerade so fuhr sich durch das lange Haar, strich sich über den flachen Bauch.
Fährst du dir denn auch heute auch noch ein bisschen durch dein langes Haar? Was ist mit deinem Körper? Was führst du ihm heute noch zu, um dann besser schreiben zu können?
Ja, das ist halt wirklich genau das, also das finde ich halt auch interessant, wie man beim Schreiben dem eigenen Körper natürlich auch so ausgeliefert ist und wie letztendlich der eigene Körper sich ja auch auf das Schreiben irgendwie auswirkt. Also bis hin
auswirkt.
Zu, weiß ich nicht, technischen Beeinträchtigungen durch, Karpaltunnelsyndrom und so weiter.
Tennisarm, ja.
Ja, genau. Und irgendwie, also das finde ich ist so... Gleichzeitig ist das Schreiben ja auch so ein bisschen, zumindest für mich, merke ich so, mit dem Wunsch oder der Utopie verbunden, den eigenen Körper irgendwie so hinter sich zu lassen oder zurückzulassen. Verstehst du vielleicht, was ich meine?
Ja, na klar, es ist eine Entgrenzung, wenn man so will. Und diese Entgrenzung beinhaltet natürlich die Grenzen des eigenen Fleischgefängnisses, in dem man sich befindet, klar.
Ja. Ja, genau. Also man kann im besten Fall, und vielleicht macht einen das dann aber auch manchmal so unvorsichtig, wenn man über andere Körper schreibt, keine Ahnung, man kann im besten Fall halt so für Minuten oder vielleicht sogar mal Stunden sich in einen Bereich begeben, der nicht unmittelbar vom eigenen Körper regiert und bestimmt wird. Wobei das ja auch immer wieder nicht stimmt, weil ich weiß auch nicht, also gerade so dieses Bedürfnis, sich dann schnelle Kohlenhydrate zuzuführen oder koffeinhaltige Getränke oder Alkohol oder so. Ich frage mich dann immer, sind es dann so, ja, ich habe dann oft so das Gefühl, das ist dann eigentlich für mich so, ich will damit eigentlich gar nicht was spüren, sondern ich möchte den Körper sozusagen damit bestechen, lass mich doch jetzt noch ein bisschen in Ruhe.
Ja, genau. Bestechen und betäuben. Ja. Bestechen und wenn er dann nicht gehorcht, betäuben, wie in einem schlechten Krimi.
Ja, kennst du eigentlich diese, das ist, gehört zu den, es muss unmittelbar so um die Zeit gewesen sein, als man sich in Westdeutschland Liebesbriefe per Fax schickte. Als Katrin Passig, und ich glaube Katrin Passig, und ich lasse jetzt wieder ganz viele wahrscheinlich irgendwelche anderen Menschen unter den Tisch fallen, aber es gab diese automatisierte Literaturkritik, das ist total toll, und diesen Katalog, darüber sollten wir vielleicht wirklich auch bei Gelegenheit nochmal sprechen, wo je nach bestimmten Dingen, also es kommt ein Meerschweinchen vor plus 2 Punkte, Krankheit als Metapher minus 7 Punkte oder minus 40 Punkte oder irgendwie sowas. Und am Ende kommt dann halt sozusagen ein, nach diesen, also kommt eine Punktbewertung von literarischen Werken heraus. Ich hoffe,
das ist ja geil, das kenne ich nicht, ja, finde ich super.
Ich werde es in die Shownotes schreiben. Ich hoffe, dass das im Internet noch irgendwo verortet ist. Ich bin sicher, weil das wirklich absolut, absolut großartig ist. Und ich muss sagen, als ich mich damit beschäftigt habe, so in den frühen 2000er Jahren, als ich eigentlich gerade so am Anfang von Unterhaltungsliteraturbemühungen war und so, also dieses Krankheit als Metapher minus 4000 Punkte, das ist mir wirklich doch nochmal, das ist mir
daran
schon…
Daran denkst du.
Ja, daran denke ich sehr oft und habe dann daraufhin Treibland, meinen ersten Krimi, geschrieben, wo Krankheit, also das Buch besteht aus nichts, wenn nicht aus Krankheit als Metapher. Wobei, weiß ich gar nicht mehr genau, stimmt eigentlich gar nicht, was erzähle ich für eine Scheiße wieder.
Es wäre gut, wenn es dafür noch so ein Add-on gäbe oder eine Erweiterung, wo auch AutorInnen-Fotos nach diesen Kriterien sozusagen beziffert werden.
So.
Ja, der AutorInnen-Körper quasi, der sich präsentiert auf dem Buchrücken oder auf Plakaten oder wo auch immer, der halt auch immer eine Rolle spielt.
Total, total.
Der immer eine Rolle spielt. Also Sexiness, Fuckability, Kippe im Mund, Rauch bläst, Hände, wo sind die Hände? Sind die Hände im Gesicht? Stützen wir uns auf den Händen ab? Gucken wir schräg von unten so bambihaft in die Kamera oder
ja,
oder inszenieren wir auch so eine Hässlichkeit wie jetzt Well Back? Ich meine, das ist halt auch was, wo man sich denkt, würde jetzt das wird ja auf eine Art auch irgendwie gefeiert,
dass naja,
der
Typ klar,
sich
ja,
halt absolut, so ja. total gehen lässt und sich in dieser Hässlichkeit auch so einrichtet und ausbreitet und die einem ja auch so quasi vor die Füße legt.
In dieser Verwahrlosung.
Genau. Ich weiß nicht, ob sozusagen, sagen wir mal, eine ähnlich erfolgreiche Autorin, Julie C. zum Beispiel,
für sich entscheiden würde,
oder Julie C., ob man das dann auch so ausleuchten wollen würde,
ja, wahrscheinlich
wenn man
nicht.
Das Autorenfoto macht. Wahrscheinlich eher nicht.
Aber du hast total recht, ja. Ich meine, auch dieses Ganze, also das geht wirklich auch wieder als der Körper als politisches Schlachtfeld. Also dieses ganze buchstäblich das Bild, was Ulrich Greiner damals geprägt hat mit diesem Begriff der Fräulein, des neuen deutschen Fräuleinwunders in der Literatur, was ja letztendlich eine Reaktion auf eine nach Marktgesetzen ästhetisierten Autorinnenfotos war und weniger auf Texte oder so. Und es zieht sich ja wirklich dann bis an die Anforderungen, die dann an uns und vor allem natürlich auch an weiblich gelesene Autorinnen gerichtet werden heutzutage. Und auch so unklar, finde ich, wie inszeniert man sich jetzt dann da? Und dann gibt es in vielen Verlagen, das hat mir jetzt auch gerade wieder eine Kollegin erzählt, dann wollen die kein Geld mehr bezahlen für Autorinnenfotos. Dann musst du dich da selber irgendwie mit deinem Körper, also es gibt noch nicht mal jemanden, der dir sagt, ich möchte jetzt deinen Körper so und so inszenieren und ja. Du kannst dich dann dazu verhalten, sondern du sitzt eigentlich zu Hause und musst deine Freundin anrufen und sagen, kannst du mich mal mit deinem iPhone fotografieren, aber wie und warum, das musst du dann selber auch alles erfinden.
Ja.
Ich hasse alles daran.
Ich bin gespannt, ob das zum Beispiel auch irgendwann abgeschafft wird, das Autorenfoto.
Boah,
als quasi Pflichtübung auf dem Buchrücken oder in der Umschlagklappe. Und ob dann die Leute einfach diese große Überraschung erfahren, wenn sie immer ein Ticket für eine Lesung kaufen und dann sehen, wie dieser mysteriöse Autor, diese mysteriöse Autorin wirklich aussieht.
Und alle sehen aus. Alle sehen aus wie Martin Walser. In Wahrheit.
Alle versuchen so auszusehen wie Martin Walser, aber nur wenigen gelingt es.
Ja, also ich fürchte, das wird nicht passieren, weil ja eher die Bedeutung, möchte mich jetzt hier nicht als Technikkritiker aufspielen, aber die Bedeutung des menschlichen Antlitzes als und des menscheigenen Körpers als Visitenkarte des Ichs ist ja irgendwie wirklich meine.
Eher zunimmt.
Weißt du, wenn du der Autorin und dem Autor eh schon auf Instagram folgst, natürlich wird dann erwartet, dass da. Also in dem Moment, wo der Verlag erwartet, dass du auf Instagram oder auf Twitter bist, ist natürlich die Erwartung naheliegend, dass du dann auch bitte ein entsprechend kuratiertes Foto von dir selber zur Verfügung stellst, was bereits die perfekte Inszenierung deines Körpers beinhaltet.
Du könntest einfach austauschen, einfach nur noch sein Lieblings-Emoji da irgendwie. Jeder sucht sich sein Lieblings-Emoji aus und knallt es da hinten drauf. Oder
welches sowas. Wäre das bei dir?
Oder sonst so diese komischen iPhone-Sticker.
Ja, jetzt mal klassische Emojis. Was wäre, wenn du musst eins auswählen als AutorInnen-Foto hinten in deiner Klappe?
Ach, das mit den großen Augen und den hochgezogenen Augenbrauen. Das so ein bisschen, oh. Guckt,
weißt du?
Oh.
Mm. Okay.
Wo man nicht so richtig weiß, ist es gerührt oder traurig oder.
Oh, ach echt, okay.
Ja, das liebe ich sehr. Welches wäre dein, du bei dir hast ein neutrales Gesicht, ne?
Mir hat da jemand erzählt, das sei ein Horny, von dem du da sprichst. Aber es ist ja auch nicht
Horny?
Schlimm. Was? Oder verwechsel ich das
echt?
Jetzt? Nee, ich glaube, dieses, was so gerührt aussieht, da hat mal jemand auf Twitter mir versucht zu erzählen, es sei horny. Oder würde Horniness bedeuten. Du, ich habe.
Ja, möglicherweise hatte er oder sie da auch eine Agenda. Das habe ich noch nie gehört.
Kann sein. Als ich mein erstes Telefon mit Emojis hatte und das erste Mal Emojis verschickt habe, haben sich meine Freunde Sabine und Pat kaputt gelacht und haben gesagt, dieses Emoji, was du geschickt hast, das bist ja einfach eins zu eins du. Und es war dieses, wie man heute sagt, Cringe-Emoji mit diesem geraden Mund und wo man die Zähne sieht. Ja. Finde ich ein bisschen klischeehaft jetzt inzwischen, aber ich glaube, er hat mich jetzt zur Marke gemacht und dann muss ich dieser Marke auch treu bleiben und dann würde ich das natürlich nehmen.
Ja, mir schickst du ja nur ab und zu, wenn ich mal eine gute Idee bei dir pitche, ein neutrales Gesicht.
Ja.
Als Zeichen deiner Neutralität.
Ja, aber
deine Ablehnung.
Das vernichtendste Emoji.
Vernichtendste Emoji.
Ist einfach das normal lächelnde Emoji, was wirklich.
Ja, das ist das Psychopathen-Emoji. Das ist das Psychopathen-Emoji auf jeden Fall. Nee, dann lieber cringe. Gut, haben wir das auch geklärt? Wissen die Verlage Bescheid, wie das beim nächsten Buch zu laufen hat? So wird's gemacht.
Ja, du, ich streiche mir über meinen flachen Bauch.
Ja.
Und ich meine, jeder Bauch hat irgendwo eine flache Stelle. Was soll das überhaupt bedeuten? Also ich meine, wenn ich mich richtig hinsetze, dann entsteht auf meinem Bauch oben so eine Art Plateau, was total flach ist.
Ja, und du könntest mit dieser Theorie, könntest du sozusagen bei den Flat Earthern wahrscheinlich, könntest du ihnen neue Munition geben.
Du hast total recht. Übrigens, der fantastische Schauspieler, und ich hatte das recht, Walter Davi heißt der.
Ja.
Und das werde ich auch nochmal da reinschreiben. Und ich finde schon, dass man sich, wahrscheinlich ist das alles hochproblematisch und das ist jetzt wirklich der Grund, warum 70 von unseren Folgen gelöscht werden müssen, weil ich Kottern ermittelt erfunden habe, wo in Wahrheit die ganze Zeit Witze über Einbeinige gemacht werden und über Obdachlose und nur ich habe das damals alles nicht verstanden.
Es ist ja schon ein bisschen länger her, es war zur Zeit des Faxgeräts.
Schremser hieß die Figur und der hat auch der Schauspieler hat so ein wahnsinnig freundliches und tolles Gesicht. Na, egal. Was rede ich für einen Schwachsinn? Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Till. Tschüss.
Love you.